Info 3 Mittag.
Magere Renditen, denn Schweizer Pensionskassen machen die Aktienmärkte zu schaffen. Schärfere Gangart, der Bundesrat verbietet den Rüstungshandel mit Syrien. Klare Haltung, die Terrorgruppe Al-Qaida bleibt in der Schweiz verboten. Das Wetter, es ist heute und morgen sonnig bei 23 Grad, gegen Abend sind Gewitter möglich. Am Mikrofon sind Raphael von Matt und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Die Schweizer Pensionskassen haben ihre Rendite im vergangenen Jahr zwar etwas verbessert, die Erträge sind aber immer noch ungenügend. Zu diesem Schluss kommt eine Umfrage von Swiss Canto, der Anlagegesellschaft der Kantonalbanken. Im Schnitt erreichten die Pensionskassen mit ihren Kapitalanlagen eine Rendite von knapp 3%, im letzten Jahr erwirtschafteten sie noch über 10%. Hauptgründe für die ungenügenden Erträge sind demnach die tiefen Zinsen sowie Verluste auf Fremdwährungen. Der Bundesrat verhängt Sanktionen gegen Syrien. Er hat eine entsprechende Verordnung erlassen. Damit schließt sich die Schweiz den Maßnahmen der EU an. Demnach ist die Lieferung von Rüstungsgütern sowie Gütern, die für die Unterdrückung der Proteste verwendet werden könnten, verboten. Zudem gelten für 13 Exponenten des syrischen Regimes Finanz- und Reisesanktionen, wie das Volkswirtschaftsdepartement mitteilt. Der Bundesrat will, dass das Terrornetz Al-Qaida und mit ihr verwandte Organisationen in der Schweiz verboten bleiben. Er hat deshalb der Bundesversammlung eine Vorlage präsentiert, mit der das bereits geltende Verbot verlängert wird. Unterdessen hat die Al-Qaida 3 Wochen nach der Tötung ihres Anführers Osama bin Laden den Ägypter Saif al-Abdel zu ihrem Übergangschef benannt, bestimmt. Das meldet der arabische Fernsehsender Al Jazeera. Adel gehört nach Erkenntnissen amerikanischer Experten seit Jahren zu den führenden Kommandeuren von Al-Qaida. Knapp 9 Jahre nach dem Absturz 2 Flugzeuge bei Überlingen hat das Bundesgericht den jahrelangen juristischen Streit beendet. Das höchste Gericht hat die Beschwerden von 51 Angehörigen abgewiesen. Sie klagten, weil sie von der Schweizer Luftraumüberwachung SkyGuide mehr Schmerzensgelder streiten wollten. Die Richter in Lausanne sind zum Schluss gekommen, die Höhe der zugesprochenen Entschädigungen sei nicht zu beanstanden. Im Juli 2002 waren bei Überlingen am Bodensee in über 11.000 Metern Höhe ein russisches Passagierflugzeug und ein Frachtflugzeug zusammengestoßen. 71 Menschen starben beim Unglück. In Basel hat der geistig verwirrte Mann, der über 48 Stunden auf einem Hausdach ausgeharrt hatte, aufgegeben. Eine Sondereinheit der Basler Polizei konnte ihn vom Dach holen. Er blieb unverletzt. Der Mann hatte am Montagmorgen seine Stellung im Gundeldinger Quartier bezogen und mit Ziegelsteinen um sich geworfen. Etwa 50 bis 70 Polizisten und Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der öffentliche Verkehr musste umgeleitet werden. Zum ersten Mal seit Beginn der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima haben Arbeiter den schwer beschädigten Reaktor 2 der Anlage untersucht. Die 4 Mitarbeiter der Betreiberfirma waren ausgerüstet mit Schutzanzügen und Sauerstoffgeräten. Während des 14-minütigen Einsatzes wurden Messungen zur Radioaktivität vorgenommen, zudem wurden die Schäden begutachtet. Der amerikanische Autor Philip Ross hat den Man Booker International Prize erhalten, die wichtigste englischsprachige Literaturauszeichnung. Der Preis wird alle 2 Jahre an einen Autor für sein Lebenswerk vergeben und ist mit gut 80.000 Franken dotiert. Philip Ross wurde vor allem für Der menschliche Makel oder Amerikanisches Idyll weltbekannt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.527 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2555 gehandelt und der Dollar zu 88,18 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Die Pensionskassen nach der Krise. Reicht das Geld für unsere Renten? Der Währungsfonds ohne Strauss-Kahn. Kann Europa den Direktorensitz halten? Und Al-Qaida nach Osama bin Laden. Wer wird der neue Terrorfürst? Das sind unsere Themen nach Wetter und Verkehr.
Am Nachmittag bilden sich in den Alpen und im Jura Quellwolken. Es kann ein paar Regengüsse geben. Morgen und am Freitag geht es dann ziemlich sonnig und mit 24 Grad angenehm warm weiter. Die RS3-Verkehrsinformation von 12.05 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Süden zwischen Sempach und der Raststätte Neuenkirch. Stau nach einem Unfall. Und in der Region Freiburg-Bern ist auf der A1 Richtung Bern der rechte Fahrstreifen zwischen Murten und Mühleberg gesperrt. Verkehrsbehinderungen wegen eines Pannenlastwagens auf der Höhe von Kerzers.
Info 3 Mittag.
Das letzte Jahr geht nicht als großer Jahrgang in die Geschichte der Pensionskassen ein. Das zeigt die Branchenumfrage von Swisscanto. Im Durchschnitt erwirtschafteten die Pensionskassen letztes Jahr eine Rendite von knapp 3%. Und das reicht nicht, um wieder die Reserven zu schaffen, die im Zug der Finanzkrise verloren gegangen sind. Barbara Wittmer.
Immerhin, die Zahlen sind schwarz. Aber 3% Rendite auf den angesparten Pensionskassengeldern sind relativ bescheiden. Um langfristig im Lot zu bleiben, bräuchten die Pensionskassen mindestens 3,7%. Ein Grund für das eher magere Ergebnis sind die historisch tiefen Zinsen. Zeitweise ließ sich mit Bundesobligationen noch gerade 1% verdienen. Die Bundesobligationen gelten zwar als die sicherste Anlagemöglichkeit, steht doch die Eidgenossenschaft als Schuldnerin dahinter, aber die tiefen Renditen machen diese Wertpapiere für Pensionskassen zusehends unattraktiv, sagt Gérard Fischer, CEO von Swisscanto.
Allein mit Bundesobligationen, mit sicheren Werten, erreicht man die notwendigen Renditen nicht.
Ein zweiter Grund für das eher bescheidene Jahresergebnis ist der hohe Schweizer Franken. Pensionskassen, die einen Teil ihrer Gelder im Ausland angelegt hatten, im schwächelnden Euro oder im ebenfalls schwächelnden Dollar, sie mussten Wechselkursverluste verbuchen, falls sie sich nicht dagegen abgesichert hatten. Die erwirtschafteten 3% reichen fürs Gröbste, aber sie reichen nicht, um die notwendigen Reservepolster wieder aufzubauen.
Nach der Krise haben sie wieder etwas Polster aufgebaut, aber im Verhältnis zu dem, was sie haben sollten, sind die Polster zu gering.
Sagt Gérard Fischer von Swisscanto. Erst mit einem Deckungsgrad von 115% wäre das Reservepolster groß genug, um gut gewappnet zu sein gegen eine mögliche nächste Krise. Im Durchschnitt verfügen Pensionskassen privater Unternehmen aber lediglich über einen Deckungsgrad von 106%. Sogar nur 91% sind es bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dazu gehören beispielsweise die Pensionskasse der SBB oder diejenigen von Bund und Kantonen. Und viel mehr dürfte es im laufenden Jahr wohl auch nicht werden, denn bisher blieben die Erträge an den Finanzmärkten erneut bescheiden.
Info 3 Mittag.
Noch ist Dominik Strauss-Kahn der Direktor des Internationalen Währungsfonds. Noch sind die 6 Vorwürfe gegen den 62-jährigen Franzosen nicht bewiesen. Und doch scheint es immer unwahrscheinlicher, dass Strauss-Kahn Chef des IWF bleiben kann. Mögliche Nachfolger bringen sich bereits in Stellung. Ich bin nun mit Beat Soltermann verbunden von der DRS Wirtschaftsredaktion. Wer hat denn die größten Chancen, den Sitz von Dominik Strauss-Kahn zu erben?
Sehr gute Karten hat sicher Christine Lagarde, Frankreichs Finanzministerin. Sie ist sehr kompetent, sehr souverän, sehr beliebt und hat auch in der Finanzkrise eine äußerst gute Falle gemacht. Sie spricht sogar fließend Englisch, was auch etwas Besonderes ist für eine Französin, denke ich. Möglicher Stolperstein für die 55-Jährige ist die Nationalität. Will man nach Dominique Strauss-Kahn schon wieder jemanden aus Frankreich, zumal in früheren Jahren auch schon die IWF-Chefs oft aus Frankreich gekommen sind. Es gibt Alternativen, der ehemalige britische Premier Gordon Brown zum Beispiel oder aus Deutschland Peer Steinbrück, Ex-SPD-Finanzminister und Feind aller Steueroasen oder Axel Weber, bis vor kurzem Chef der Deutschen Bundesbank. All diese Namen kursieren. Offiziell kandidiert natürlich noch niemand von diesen Leuten.
Bis jetzt war es immer abgemacht, dass ein Europäer an der Spitze des Internationalen Währungsfonds steht. Wird das so bleiben?
Ja, das ist die große Frage im Moment. Anders als früher melden nun auch diverse Schwellenländer ihren Anspruch an. In den letzten Jahren haben diese Schwellenländer im IWF an Gewicht gewonnen, zum Beispiel auch dank der IWF-Reform, die etwas Macht von den Amerikanern und den Europäern wegnimmt, hin eben zu diesen Schwellenländern. Und die fragen sich jetzt natürlich, warum nicht mal einer von uns? Das Hauptargument gegen einen Vertreter außerhalb von Europa ist dabei dann eher schwach. Man sagt eben, es ist ist Tradition, dass es immer ein Europäer sein muss. Und dann wird auch argumentiert, dass gerade jetzt mit der Euro-Krise es wichtig sei, dass auch ein Europäer an der Spitze des IWF stehe. Man müsse den Hauptkrisenherd eben sehr, sehr gut kennen. Doch bei früheren Krisen, etwa in Südamerika oder Russland, spielte es umgekehrt auch keine Rolle, dass auf dem IWF-Chefsessel eben ein Europäer, also sozusagen ein Auswärtiger, gesessen hatte.
Sie haben das erwähnt, die boomenden Schwellenländer melden ihre Ansprüche immer stärker an. Gibt es denn valable Kandidaten aus diesen Schwellenländern?
Ja, die gibt es durchaus, auch wenn die Namen dieser möglichen Kandidaten aus Südafrika, Brasilien, Mexiko, China etc. in unseren Breitengraden vielleicht etwas weniger geläufig sind und deshalb auch weniger bekannt. Beispiel Indien, da gibt es Montek Singh Ahluwalia, der ist einflussreicher Wirtschaftsberater der indischen Regierung und hat die Öffnung der indischen Märkte unterstützt und vorangetrieben. Er hat auch schon für den IWF gearbeitet. Oder ein anderes Beispiel, Singapur. Der dortige Finanzminister und Leiter des IWF-Lenkungsausschusses, Tama Shanmugaratnam, er gilt als Experte für die asiatischen Staaten und gehört damit ebenfalls zum Kandidatenkreis.
Beat Zoltermann, Sie nennen viele Namen, wann wissen wir mehr?
Das steht im Moment in den Sternen. Wie Sie schon anfangs gesagt haben, Dominik Strauss-Kahn ist immer noch der Chef des IWF und solange er im Amt ist, gibt es auch keine offiziellen Kandidaten und dann muss dann zuerst ein Wahlverfahren durchgeführt werden. Also ich glaube, diese Frage kann man im Moment wirklich noch sehr schwer beantworten.
Besten Dank, das waren Informationen von Beat Zoltermann von der DRS Wirtschaftsredaktion.
Info 3 Mittag.
Nach dem Tod von Osama Bin Laden steht Al-Qaida ohne Führung da. Früher ersetzte die Terrororganisation getötete Anführer jeweils rasch. Diesmal geht es offenbar länger. Denn die Nummer 2, Ayman al-Zawahiri, ist innerhalb der Al-Qaida nicht unumstritten. Deshalb könnte es an der Al-Qaida-Spitze erst einmal eine vorläufige Lösung geben. Fredrik Steiger berichtet.
Bereits Stunden nachdem ein US-Sonderkommando Osama bin Laden, den Amir, den Führer von Al-Qaida, getötet hatte, hieß es aus Experten- und Geheimdienstkreisen, Nachfolger werde der Ägypter Ayman al-Zawahiri. Er war bereits zuvor bin Ladens Stellvertreter und galt als Cheforganisator. John Brennan, der Terrorismusberater des US-Präsidenten, sagt allerdings:
The number two, Zawahiri, is not charismatic. He has not been, was not involved in the fight earlier on.
Al-Zawahiri fehle das Charisma. Er sei innerhalb von Al-Qaida umstritten, zumal er nicht dieselbe Biografie wie Bin Laden vorweisen könne. Etwa beim für Al-Qaida prägenden Kampf in Afghanistan auf der Seite der Mujahedin war er nicht dabei. Um Al-Qaida-Chef zu werden, müsste der Ägypter ein traditionell orientalisches Ritual bestehen, nämlich die Treueschwüre der wichtigsten Al-Qaida-Führer erhalten. Dies ist offenbar bisher nicht der Fall. Das kann an organisatorischen Gründen liegen, da die Schlüsselfiguren des Netzwerks alle im Versteckten leben. Es könnte aber auch Widerstand gegen al-Zawahiri ausdrücken. Im Moment sei ziemlich unklar, wie es innerhalb von Al-Qaida weitergehe, meint der Terrorismusexperte Professor Andrea Bianchi vom Genfer Institut für internationale Beziehungen. Doch einig sind sich die Experten, Al-Qaida habe nun 10 Jahre überlebt, ohne dass der Anführer wirklich operativ die Leitung innehatte. Man dürfe deshalb ein mögliches Gerangel an der Spitze nicht überbewerten. Und Sayan Gohel von der Asia Pacific Foundation sagt:
You can kill Bin Laden, you can kill the messenger, but you can't eliminate the message.
Man könne zwar Bin Laden töten, aber die Ideologie lebe weiter, selbst wenn die Organisation seit längerem geschwächt sei. Dennoch dürfte das Führungsvakuum für Al-Qaida ärgerlich sein, denn es signalisiert Unsicherheit und Schwäche. Auch deshalb hat man bisher Positionen stets demonstrativ rasch neu besetzt. Das dürfte der Grund sein, weshalb nun, zumindest nach Angaben mehrerer Medien und eines Al-Qaida-Experten, ein Interimschef gekürt wurde. Laut der pakistanischen Zeitung The News, dem US-Sender CNN, und Noman Benotman, dem bekehrten libyschen Ex-Dschihadisten und heutigen Al-Qaida-Analysten, handelt es sich ebenfalls um einen Ägypter, nämlich um Saif al-Adel. Sein Kampfname bedeutet Schwert der Gerechtigkeit. Er soll ungefähr 50-jährig sein und war beteiligt an den Al-Qaida-Anschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und Dar es Salaam 1998. Auf ihn ist eine Belohnung von $5 Millionen ausgesetzt. Unklar ist, ob er tatsächlich bloß eine Interimsfigur ist oder aber, ob seine Akzeptanz innerhalb von Al-Qaida getestet wird, um ihn allenfalls zum Chef zu berufen.
Pensionskassen, IWF, Al-Qaida. Das war Info 3, eine Viertelstunde Nachrichten und Hintergründe.
Info 3 gibt es auch im Internet zum Nachhören oder als Podcast unter drs.ch. Verantwortlich heute Raphael von Mandt.